So, die Kinder verabschieden sich langsam. Vielen Dank an alle Kinder. Vielen Dank an Eleni, der du viel investiert hast, auch für dieses Schauspiel. Vielen Dank. Ja, es ist, wir haben diese Geschichte gehört und ich denke, es ist eine dieser Stories rund um die Geburt von Jesus Christus, die man eigentlich nur mit einem Wort beschreiben kann, nämlich schon irgendwie ungewöhnlich, oder? Ich meine, wer würde sich sowas ausdenken? Das sind diese Männer, die eigentlich ja mit Gott nicht so viel zu tun haben. Ewig weit weg vom Ort des Geschehens entfernt. Die sehen am Himmel einen Stern. Warum auch immer kommen sie irgendwie drauf, dass dieser Stern für den König der Juden stehen könnte. Dann machen sie sich auf die Reise, suchen diesen König und tatsächlich ist da dieser König, ein kleines Kind, ein kleines Baby, und sie beten dieses Kind an, schenken ihm Geschenke. Das ist irgendwie ein bisschen verrückt. Sowas denkt sich keiner aus. Und doch ist es passiert und es ist bedeutend, dass es passiert ist. Und so möchte ich mich gern mit euch auf den Weg machen, diesen Männern zu folgen, von Anfang bis zum Ende, vom Start ihrer Suche bis zum Ziel ihrer Suche in Bethlehem, dem Ort, an dem sie letztendlich diesem Kind dann auch begegnen. Zunächst, was sind das für Leute, diese Weisen aus dem Morgenland oder die heiligen drei Könige oder wie auch immer? Es gibt eine ganze Reihe von Legenden, die sich um diese Männer gebildet haben. Die haben wir auch gnadenlos alle hier in diesem Schauspiel aufgenommen. Zum Beispiel, dass es drei waren, ja, das ist eine reine Vermutung, weil da drei Geschenke irgendwie auftauchen. Die Namen Kaspar, Melchior, Balthasar, das kam irgendwann im 6. Jahrhundert. Und auch diese Vorstellung, dass diese Männer Könige gewesen wären, ja, die finden wir nirgends in der Bibel. Aber so eine Krone ist halt ganz nett. Was waren das also für Männer? Wenn man es wörtlich übersetzt, waren das Magier aus dem Osten. Wahrscheinlich aus der Gegend um Babylon herum. Und das waren in dieser Kultur tatsächlich echt wichtige Persönlichkeiten. Ja? Die hatten wichtige Stellungen. Es waren Personen, die in einem bestimmten Bereich auch ganz besondere Fähigkeiten hatten und übernatürliches Wissen. In diesem Fall offensichtlich im Bereich der Astrologie. Das heißt, sie kannten sich aus mit dem, was am Himmel passierte, mit dem Lauf der Sterne und der Planeten. Aber ich sag's mal anders, vielleicht wie heute die Naturwissenschaft, hatten sie nicht nur die Intention, die Physik des Himmels zu erklären oder das zu verstehen, wie das so funktioniert, sondern ihr Anliegen galt dem, was das alles bedeutet, was im Himmel so vor sich geht. Im Hintergrund stand damals diese Denkweise, dass die Bewegung und die Positionen von Himmelskörpern den Willen und den Absicht der Götter widerspiegelt und Botschaft ist für uns Menschen. An den Sternen kann man sozusagen das Schicksal von uns Menschen ablesen. Das ist ja auch die Denkweise, wenn man heute ein Horoskop noch liest. Und so waren diese Magier eben oft auch Berater für Könige, weil die darauf vertraut haben. Sie waren sowas wie Botschafter der Götter. Sie konnten das ablesen vom Himmel. Jetzt muss man sagen, der Gott der Bibel, der hat für Astrologie eigentlich nicht so viel übrig. Im ersten Teil der Bibel, im Alten Testament, da wird regelmäßig gewarnt vor solchen Menschen, vor solchen Magiern und ihrer Astrologie. Der wahre Gott, der die Abermilliarden Sterne geschaffen hat, der kann seine Botschaften auch anders vermitteln als über den Lauf der Sterne. Entsprechend waren solche Magier auch im Judentum wirklich umstritten. Ein Rabbi erklärte mal, wer etwas von einem Magier lernt, der verdient den Tod. Und ich finde, wenn man sich das so vor Augen führt, dann ist das alles schon irgendwie beachtlich, oder? Dieses ganz wichtige Ereignis, dieses epochale Ereignis von Weihnachten, dieses Ereignis, dass Gott Mensch wird. Ja, wer sind die Menschen, die Gott mit als Erste in dieses Ereignis einweiht? Es sind Menschen, die eigentlich mit diesem Gott überhaupt nichts am Hut haben. Es sind Menschen, die in einer völlig anderen Weltanschauung drin sind, eine völlig andere religiöse Einstellung in ihrem Leben haben. Es sind Menschen, die von dem wahren Gott eigentlich echt fern sind. Jetzt weiß ich nicht, wie nah oder vielleicht auch wie fern du dich diesem Gott, den wir hier anbeten, fühlst. Ja, vielleicht gehörst du zu dieser Kirche, ja, und du folgst diesem Gott schon sehr lange und das ist irgendwie alles ganz klar. Aber vielleicht ist es auch so, ich meine, an Heiligabend soll das vorkommen, dass du heute seit langer Zeit wie das erste Mal vielleicht so einen Schritt in so eine Kirche machst, so einen Gottesdienst besuchst. Vielleicht gab es da früher mal irgendwelche christlichen Traditionen in der Familie, aber irgendwann dachtest du dir so, nee, brauche ich nicht. Hast diesen Glauben abgelegt und dich irgendwelchen anderen Weltanschauungen zugewandt. Es gibt ja so viele. Wenn das so ist, dann möchte ich dir sagen, wenn wir das hier ernst nehmen, ja, die Botschaft von Weihnachten, sie ist auch für dich. Egal, was du gerade denkst, egal, was du gerade glaubst, egal, wie fern du dich diesem Gott auch fühlst, diese Botschaft ist für dich. Gott offenbart sich also diesen Magiern und das Spannende ist ja, er tut es in einer Weise, die sie verstehen. Ein Stern, der aufgeht. In der Vergangenheit haben sich schon viele kluge Menschen Gedanken darüber gemacht, was die Männer dort wirklich am Himmel gesehen haben. Eine Erklärung, die viele heute auch noch für plausibel halten, geht auf Johannes Kepler zurück, ja, den berühmten Astronom und Mathematiker, der so als Mitbegründer der modernen Naturwissenschaft gilt. Wer im Physikunterricht aufgepasst hat, der kennt das vielleicht noch, die Keplerschen Gesetze. Ja, da geht es irgendwie darum, wie die Planeten so auf ihren Bahnen kreisen. Da war er ein ganz großer. Und dieser Johannes Kepler, der wies darauf hin, dass es um die Jahre 7 bis 6 vor Christus eine sogenannte große Konjunktion gab zwischen den beiden größten Planeten unseres Sonnensystems, nämlich dem Jupiter und dem Saturn. Große Konjunktion, das bedeutet, der Jupiter, ja, der wandert auf seiner Umlaufbahn um die Sonne mit einer höheren Geschwindigkeit als der Saturn. Und deshalb kommt das eben vor, dass der Jupiter manchmal den Saturn überholt. Und von der Erde aus betrachtet, sieht dieser Überholvorgang dann fast so aus, als ob Jupiter und Saturn aufeinander liegen. Ja? Und es gibt dann natürlich so ein schön großes Licht, ein heller Stern. Die letzte große Konjunktion, die ist tatsächlich noch gar nicht so lange her. Die fand vor 2 Jahren statt, am 21. Dezember 2020. Aber ich glaube, da war trübes Wetter, konnte man nicht so toll sehen. Das ist sehr mit eine wahrscheinliche Erklärung, aber letztendlich wissen wir es nicht genau, ob es genau das war, was die Männer dort am Nachthimmel gesehen haben, oder ob es doch so ein völlig übernatürliches Phänomen war. Fest steht, das, was die Männer dort am Himmel sehen, es war für diese Männer ein Zeichen, ein Wegweiser, wenn du so willst. Als sie diesen Stern aufgehen sehen, da ist ihnen irgendwie sofort klar, okay, das hat jetzt irgendwas zu bedeuten, das ist irgendwie wichtig. Und interessanterweise wissen sie auch ganz genau, was dieses Zeichen, dieser Stern zu bedeuten hat. Dieser Stern, so sagen sie, er steht für diesen neuen König, für den König der Juden, der geboren wurde. Es bleibt ein Geheimnis, wie sie das zusammengebracht haben, diesen König der Juden und diesen Stern. Aber es ist ein Zeichen für sie gewesen. Und ich denke, was hier passiert, ja, ist mit Sicherheit ein ganz einzigartiger Moment in der Geschichte, die Erscheinung dieses Sterns von Bethlehem, der diese Männer dann auch den Weg weist. Aber ich glaube, das, was dort passiert ist, es ist etwas, was immer wieder in dieser Welt vorkommt. Nämlich, dass der Gott des Himmels immer und immer wieder Zeichen hineinsendet in unser Leben, in das Leben von uns Menschen, in unsere Lebenswelt hinein. Zeichen, die uns hinweisen sollen auf dieses Kind. Für diese Magier war es ein Stern. Damit konnten sie was anfangen. Was sind Gottes Zeichen in deinem Leben und meinem Leben? Ich glaube, manchmal übersieht man das vielleicht auch einfach. Aber denk mal drüber nach. Findest du solche Zeichen, Hinweise von Gott in deinem Leben? Vielleicht war es ein Arbeitskollege, der dir irgendwann mal irgendwas von diesem Jesus erzählt hat. Vielleicht war es eine Situation der Not, die richtig schwierig war, wo du vielleicht das erste Mal in deinem Leben so mal drüber nachgedacht hast, was soll das eigentlich alles hier? Und vielleicht bist du darüber irgendwie zu Jesus gekommen oder bei ihm rausgekommen. Vielleicht ist es dieser Türhänger, der seit Montagabend an deiner Tür gehangen ist. Es gibt so viele Wege, wie sich Gott im Leben von uns Menschen bemerkbar macht. Und ich denke, was wir von diesen Magiern lernen können, ist, dass sie mit offenen Augen durchs Leben gelaufen sind. Sie haben darauf geachtet. Die Frage ist natürlich, wenn man jetzt so ein Zeichen, so einen Hinweis bekommt, wie es diese Magier bekommen haben, was macht man damit? Wenn wir uns diesen Magiern zuwenden, dann sehen wir eines. Ja? Sie bleiben nicht dabei stehen, diesen wunderschönen Stern einfach nur anzustarren und anzuhimmeln und sich zu denken, was für ein schöner Stern, sondern was in ihnen entsteht, ist dieser unbedingte Wunsch, dieses Kind, diesen König, auf den ja dieser Stern hinweist, mit eigenen Augen zu sehen. Sie wollten das erleben, wer das ist, was da passiert ist. Und genau das treibt sie dazu, diese Reise anzutreten, ja, die Reise nach Jerusalem. Um diese Reise anzudeuten, haben ja die Kinder vorhin im Schauspiel immer so zwei Runden hier im Gemeindesaal gedreht. Aber wir müssen uns vor Augen halten, wenn diese Magier tatsächlich aus Babylon stammen, dann war das nicht so zweimal im Kreis im Gemeindesaal die Reise nach Jerusalem, sondern dann waren das knapp 900 Kilometer. Ja? Im Kameltempo 20 Tage. Das heißt, es hat die echt was gekostet. Zeit, Energie, Geld. Und scheinbar haben sie das einfach so gemacht. Nicht, weil sie es mussten, sondern weil sie es scheinbar wollten. Irgendwie ist da ein Hunger entstanden, eine Sehnsucht, diesem König zu begegnen und ihn sogar anzubeten. Vielleicht hat der ein oder andere von euch doch in den letzten Wochen so ein bisschen heimlich die WM verfolgt. Es war ja ein großes Drama am letzten Sonntag mit einem ganz glücklichen Gewinner, die Mannschaft von Argentinien, rund um diesen Superstar Lionel Messi. Dieser Mann hat sich verewigt, meine Güte, am letzten Spiel in der Nationalmannschaft dann sowas. Und vielleicht habt ihr das auch in den Berichten so ein bisschen verfolgt, was nach diesem Sieg in Argentinien, in Buenos Aires alles los war. Als die WM-Sieger in der Stadt ankamen, da waren 5 Millionen Menschen auf der Straße. Aus dem ganzen Land pilgerten die Menschen in diese Hauptstadt und alle wollten nur das eine. Sie wollten ihn sehen, Lionel Messi, den größten aller Zeiten. Und wie es nach solchen Erfolgen üblich ist, stieg die Mannschaft dann in einen Bus, der nach oben hin so offen war, so dass man die Fußballstars auch von allen Seiten bewundern konnte. Und so versuchte dann dieser Triumphbus, sich seinen Weg durch diese Massen zu bahnen. Aber es war total zwecklos. Der Andrang war so groß, die Ekstase dieser Menschen war so groß, dass da fast gar nichts vorwärts ging. Und dann war es so, dass der Bus, der ist so ein bisschen dahin gerollt und der fuhr dann unter so einer Straßenbrücke durch. Und dann sind einfach zwei Männer von dieser Brücke runtergesprungen, auf diesen Bus drauf, so direkt in Messis Arme. Der erste hat es geschafft, der zweite ist zu spät gesprungen und der ist dann hinten runtergepurzelt. Und dann war die Party vorbei. Dann mussten Messi und Co. in den Hubschrauber steigen und dann hat der Hubschrauber noch so ein paar Runden gedreht und dann war die Party vorbei. Echt schade. Was mir da wieder so klar geworden ist, ist so krass, wie groß dieses Bedürfnis in uns Menschen ist, irgendetwas anzubeten. Und was für die einen ein Lionel Messi ist, für die Fußballfans unter uns, das ist für die anderen vielleicht die Arbeit, die Anerkennung, die man daraus bekommt. Oder vielleicht das Glück der Familie, das einfach so zu genießen. Oder die Freude am Geld, auch was Schönes. Jeder Mensch hat einen Gott, dem er sein Leben widmet. So ist es normalerweise. Die Frage ist nur, wie nachhaltig sind diese Götter? Und sind sie in der Lage, uns wirklich zu erfüllen? Der Physiker und Philosoph Blaise Pascal, er hat diesen bekannten Satz geprägt. Er hat gesagt, im Herzen eines jeden Menschen befindet sich ein von Gott geschaffenes Vakuum, das durch nichts Erschaffenes erfüllt werden kann, als allein durch Gott, den Schöpfer, so wie er sich in Jesus Christus offenbart. Das ist seine These. Und ich denke, viele Menschen können sie bestätigen. Diesem Jesus Christus sind die Magier auf der Spur. Und sie setzen alles daran, diesem Jesus zu begegnen. Diese Suche führt diese beiden Männer dann nach tagelanger Reise schließlich nach Jerusalem. Sie gehen in diese Stadt hinein. Ich stelle mir das so vor, dass die voller Erwartung waren, dass die Leute da schon alle irgendwie Bescheid wissen. Ich meine, das sind ja die Insider, die Juden. Die müssen doch wissen, wenn der König der Juden geboren wird. Und so fragen sie auch die Menschen in Jerusalem, hey, wo ist der König der Juden geboren? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen, wir wollen ihn jetzt auch anbeten. Jetzt sind wir hier, wir wollen mitmachen. Aber irgendwie wusste da keiner was davon. Und ihre Nachricht von der Geburt des Königs der Juden, die löste in Jerusalem tatsächlich keine Freudensprünge aus, sondern das genaue Gegenteil. Wir lesen, als aber König Herodes, ja, haben wir ja vorhin live gesehen, das hörte, wurde er bestürzt und ganz Jerusalem mit ihm, die ganze Stadt. Die Reaktion von Herodes ist nicht Freude, sondern Angst. Wir wissen von König Herodes, das war ein gnadenloser Machtmensch. Während seiner Regierungszeit hat er sehr, sehr viele Menschen aus dem Weg geräumt und hat auch vor seiner Familie nicht Halt gemacht. 3 Söhne hat er ermordet, eine Frau, die er hatte, hat er ermordet. Alles aus dieser Machtgier. Die Macht war sein Gott. Und jetzt ist hier die Rede von dem König der Juden. Das ist ja eigentlich er. Und so entsteht hier Angst. Die Angst, dass es da jemanden geben könnte, der seine Herrschaft ernsthaft gefährdet. Und so sucht er im Geheimen das Gespräch mit dem Magier. Er möchte wissen, wo ist dieses Kind geboren? Und er sagt zu ihm, ich will es auch anbeten. Eine Täuschung, eine Lüge. Er wollte es aus dem Weg räumen. Und er hat es versucht, er hat es nicht geschafft. Aber was wir hier von Anfang an sehen ist, von Anfang an reagieren die Menschen doch sehr unterschiedlich auf dieses Kind in der Krippe. Es gibt Menschen, die setzen alles daran, dieses Kind zu finden, es sogar anzubeten. Und dann gibt es Menschen, die so eine Abneigung gegen dieses Kind haben, dass sie es am liebsten aus der Welt schaffen. Und das ist auch das, ich sag's mal, das Krasse für Jesus. Diejenigen, die zu seinem Volk gehören, die haben ihn abgelehnt. Aber die, die von weit her gekommen sind, die Fernen, die haben ihn angebetet. Nach diesem Intermezzo in Jerusalem geht die Suche der Magier weiter. Sie ziehen aus Jerusalem hinaus in die Richtung, die ihnen der Herodes auch gewiesen hat, in die Richtung von Bethlehem. 10 Kilometer ist Bethlehem entfernt, südlich von Jerusalem. Und als sie aus dieser Stadt hinauslaufen und dann in diesen Himmel hochschauen, dann sehen sie ihn auf einmal wieder, ja, diesen Stern. Er ist wieder da. Und sie erleben das jetzt so, dass dieser Stern ihn quasi vorne wegwandert, bis er dann über diesem Ort Bethlehem zum Stehen kommt. Die Gelehrten diskutieren darüber, ob er genau über den Haus stand oder über die Stadt und die sich dann durchgefragt haben, ist alles nicht so wichtig. Wichtig ist, in diesem Moment, wo dieser Stern zum Stehen kommt, da sagt uns der Bibeltext, als sie den Stern so sahen, kam eine sehr große Freude über sie. Oder andere übersetzen, da wurden sie überglücklich. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ja, diese Freude, wenn du was gefunden hast, wo du lange nachgesucht hast. Ich habe diesen Moment immer mindestens einmal im Monat, wenn ich meinen Geldbeutel verliere. Das passiert mir sehr, sehr oft und meistens hilft mir dann meine Frau, ihn wieder zu finden, aber manchmal weiß selbst sie es nicht. Und ich kann mich erinnern, vor einigen Monaten war es so, ich habe echt das ganze Haus abgesucht, ich habe mein Auto durchsucht, überall habe ich gesucht und ich habe den einfach nicht mehr gefunden. Und das ist ja total nervig, wenn du deinen Geldbeutel nicht mehr findest, musst du dann überall anrufen, Karten sperren lassen, Karten neu bestellen. Und ich war kurz davor, diesen Prozess zu gehen, als ich mir dachte, okay, noch ein Versuch, vielleicht ist er ja hinterm Sofa im Wohnzimmer gefallen, könnte sein, ja, ich habe so ein paar Kinder zu Hause. Und dann habe ich gedacht, bringt sowieso nichts, aber ich mag es einfach. Ich ziehe dieses fette Sofa einfach weg und tatsächlich, da liegt dieser Geldbeutel. Ich war so froh. Ich war so glücklich. Für die drei Magier ist es nicht die Freude über einen Geldbeutel, den sie verloren haben, sondern es ist die Freude darüber, dass sie das gefunden haben, wonach sie die ganze Zeit gesucht haben, nämlich dieses Kind, den König der Juden, Jesus Christus. Und da, wo ein Mensch diesen Jesus Christus findet, da entsteht Freude. Das ist immer so, wenn man in der Bibel liest. Und das ist, können viele hier wahrscheinlich bestätigen. Da, wo man Jesus findet, da entsteht Freude. Und letztendlich bleibt es nicht bei dieser Freude, sondern sie gehen hinein in dieses Haus, sie sehen dieses Kind und dann tun sie das, wozu sie gekommen sind. Das haben sie immer wieder gesagt. Sie sind gekommen, um dieses Kind anzubeten. Und so fallen sie auf ihre Knie und beten dieses Kind an. Und man muss sich das bildlich vorstellen, was hier passiert. Diese vornehmen, angesehenen Leute aus dem Orient, Leute, die sich normalerweise in Königspalästen aufhalten, kommen in dieses einfache Haus nach Bethlehem hinein und machen sich klein vor einem Baby. Wisst ihr, was Babys und Kinder damals galten? In dieser Kultur gar nichts, überhaupt nichts. Aber die werfen sich vor dem zu Boden. Das ist erstaunlich, was da passiert. Und um diese Verehrung komplett zu machen, bringen sie ihm dann diese Geschenke. Oder wir können besser sagen Opfergaben, Gold, Weihrauch, Myrrhe, alles drei absolute Kostbarkeiten in der antiken Welt. Könige wurden damit beschenkt. Ich finde, wenn man sich diese ganze Story jetzt so vor Augen führt, ja, den Weg dieser Magier von ihrer Heimat bis nach Bethlehem in dieses Haus, diese unnachgiebige Suche, diese grenzenlose Freude, als sie dieses Kind finden, diese Anbetung und zum Schluss diese Geschenke, dann stellt sich ja schon diese Frage, ey, was um alles in der Welt ist denn so besonders an diesem Kind? Was ist so besonders? Wir haben zu Hause auch gerade ein 4 Monate altes Baby, die Isabella. Und ja, ab und zu kommen auch Leute bei uns vorbei, um sich dieses Baby anzuschauen. Unsere Isabella, die kann jetzt sogar schon ein bisschen lachen, ja, und das gefällt dann den Leuten, ist dann ganz nett und sagen, ach, ist ja süß. Und aber das hier ist was grundlegend anderes, ja, das ist, was die Magier hier machen, das ist keine Babyschau, sondern es ist die Huldigung, es ist die Anbetung eines Königs. Nicht irgendeines Königs, der mal für ein paar Jahre regiert und dann wieder weg ist vom Fenster, sondern dieses Kind ist der König der Könige. Der Herr der Herren, so wie er schon 600 Jahre zuvor beim Propheten Jesaja angekündigt wurde. Der schrieb, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben. Er wird sein Königreich festigen und stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Es geht hier um einen ewigen König. Der Apostel Paulus beschreibt auch dieses Kind, diesen Sohn. Er schreibt, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Als dieses Kind erwachsen wird, wird es folgende Sätze von sich geben. Es wird sagen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis umhergehen, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte gibt sein Leben für seine Schafe. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Was diese Magier hier vor diesem Kind tun, ihre Anbetung, ihre Geschenke, das ist keine Übertreibung, sondern es ist die einzig angemessene Form, wie sie als Menschen diesen menschgewordenen Gott, Jesus Christus, begegnen können. Und egal wie groß ihre Anbetung, ihre Geschenke sind, egal wie groß unsere Anbetung, unsere Geschenke sind, Nichts wird heranreichen an das Geschenk, das Jesus Christus für uns ist. Er kam in diese Welt hinein. Er hat sich klein gemacht, er ist ein Mensch geworden. Und er hat es getan, um uns den Weg zu Gott hin zu eröffnen. Das ist das größte Geschenk. Das feiern wir an Weihnachten. In diesem Sinne, frohe Weihnachten.